Der Forecast, es ist wieder soweit. Ich habe, wie alte Männer das geflissentlich tun, die Zahlenfolge vergessen. Es spielt aber auch keine Rolle. Heute wieder mit einem besonderen Gast, der mein Leben jetzt schon echt eine Zeit lang begleitet und der wahrscheinlich auch einiges über meine persönliche Transformation sagen kann. Krass, dass du hier sitzt, Dražen Odak, geschäftsführender Gesellschafter der Stefan Personalberatungs AG oder so ähnlich, ich weiß es nicht.
Irgendwie sowas.
Auf jeden Fall ein langjähriger Fahrensmann, eben auch meiner persönlichen Entwicklung. Ich habe ja auch eine Zeit lang mal im Bankenwesen gewirkt, so unwahrscheinlich das irgendwie ist, wenn man heute auf mich drauf guckt, aber auf jeden Fall eine Person, die mich damals mit ihrer tiefen Menschlichkeit und ihrem Wesen total gecatcht hat und bis zum heutigen Tag Fahrensmann meines Lebens in irgendeiner Form ist. Und ich bin dir dankbar, dass du heute bei uns bist und mit mir das Feld radikaler Subjektivität ausleuchtest und gemeinsam mit mir vielleicht auf unsere Freundschaft auch zurückblickst und das, was unser beider Wirken irgendwie so ausgemacht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Vielen Dank, lieber Christian. Ich kann das nur zurückgeben. Ja. Wirken und Nachwirken hängt ja ein bisschen miteinander zusammen. Ja. Und dass wir heute sitzen, du hast gerade gesagt, du warst auch mal im Finanzbereich tätig und blickst da so ein bisschen zurück, dass das Vergangenheit für dich ist. Ich glaube, das ist ein Teil der Geschichte und es ist ein Teil unserer Geschichte. Und ich glaube, ein sehr konstruktiver und wertvoller, weil der dich auch am Ende des Tages auf einen Weg gebracht hat, so aus meiner Warte, aus meinem Blickwinkel, der dich zufrieden macht, der dich erfüllt, der deine Priorisierung, deine Anreize anders definiert. Und insofern vielen, vielen Dank, große Freude für alles.
Also um den geneigten Zuseher, Zuhörer und Zuhörerinnen und so weiter gerne abzuholen. Ich habe mal als Direktor in der BHF Bank damals gewirkt, mittlerweile Otto BHF. Das war meine letzte Corporate Station. Und ich war tatsächlich in etwas systemisch damals drin, was ich heute als Champions League einordne, so in puncto Hierarchie und in puncto organisationaler Sklerose mit einem sehr persönlichkeitsstarken CEO und ich als Personaler gefühlt irgendwie in so einer Dienstleisterrolle maximal. Und ich habe mir damals wirklich ganz, ganz viele Fragen gestellt, so in puncto Sinn und Zweck dessen, was ich tue. Und das war letzten Endes für mich die letzte Corporate-Station. Sie war halt wundervollerweise garniert mit dem Kennenlernen von dir, der damals für die Bank Mitarbeiter gesucht hat. Ich glaube, ich bin nicht über dich gekommen. Nee, ich bin anders in die Bank gekommen. Aber du hast damals für die Bank Mitarbeiter gesucht, gefunden. Machst du das immer noch?
Ich mache das immer noch, ja.
Okay. Und ich habe dich damals kennengelernt als jemand, der mir irgendwie merkwürdig vorkam, weil du halt so lebendig warst in diesem Kontext, der per se nur aus, für mich, aus ganz viel politischer Gefälligkeit, persönlichem Taktieren, irgendwie dem Abschichten von dem, was vielleicht Sinn und Zweck für den Kunden ist, gegenüber dem, was einem selber vor allen Dingen irgendwie finanziellen Wert verschafft und Karriere verschafft, war es für mich so natürlich. Und es war irgendwie krass, damals dich dann auch als Freund gewinnen zu können. Wir haben echt eine wundervolle persönliche Beziehung auch damals aufgebaut. Und bis zum heutigen Tag bist du für mich wie so eine Art Fremdkörper in diesem System, das halt so anders ist als die Systeme, in denen ich mich mittlerweile so umtue. Und ja, ich fand dich einfach, der ganze Kontakt zwischen uns war immer ultra wohltuend. So.
Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Ich kann es nur zurückgeben. Das ist, das merkt man, das spiegelt sich. Wir sind sicherlich da an ganz vielen Ecken einfach aus einem ähnlichen Holz geschnitzt. Wir haben ähnliche Werte, wir haben ähnliche Vorstellungen und auch Wünsche in Bezug auf Miteinander. Und wenn dein Eindruck war oder dein Eindruck ist, Fremdkörper zu sein, dann ist das insofern vielleicht aus der Situation geboren, dass ich immer weniger auf das Gesamte schaue, sondern immer auf das Miteinander, auf das einzelne Miteinander. Für mich sind Unternehmen Menschen, ja, mit in entsprechender Anzahl und in entsprechendem Individualismus, Subjektivität und Respektsebene. Und deswegen habe ich auch keine Störgefühle, in dem Moment irgendwo fremd zu sein, weil ich mich dann auf die Person und mit der Person bewegen möchte. Und die Nebengeräusche, die immer da sind, die in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Strukturen, auch behindern können und auch vielleicht aus bestimmten Perspektiven heraus dem individuellen Menschsein, den individuellen Lebensgefühl, Lebenswünschen auch nicht entsprechen, ist etwas, was sich dann letztendlich jeder für sich selbst auch überlegen muss, ob das ein Umfeld ist, was einen erfüllt, ob das passt, ob man für sich selbst Priorisierungen schafft und Priorisierungen leben möchte. Aber am Ende des Tages, für mich persönlich, geht es um Miteinander.
Hm. Es kann ja jeder seinen Lebensweg gestalten, wie er oder sie das möchte. Und ich habe das eben damals für mich erkannt, dass diese Art und Weise des Miteinanders für mich in der Form nichts ist. Diese konzernhafte Prägung, auch gerade durch die Deutsche Bank, der die BRF Bank damals gehörte, das empfand ich als für mich selbst äußerst anstrengend. Und tatsächlich kenne ich immer noch ganz viele Leute, die in Konzernen ihren Job tun und die den auch ganz zufrieden tun und die gleichzeitig sagen, hey, irgendwie der Irrsinn galoppiert hier in einer Art und Weise durch die Gegend, wie es irgendwie nicht schön ist. Und deswegen habe ich mich ja damals auf den Weg gemacht, einfach mit Vorsprung at Work andere Arbeitswelten zu generieren, die vielleicht mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellen, weniger das ganze individuelle Machtspiel, das in Konzernen so üblicherweise so vor sich geht. Und jeder findet seinen Weg und ich habe meinen dementsprechend auch gefunden.
Ja.
Ich guck mal, was uns unser Check-in-Butler heute
sehr gerne
als Vorlage serviert, an Check-in-Frage. Gibt es ein Thema, zu dem du in den letzten 5 Jahren deine Meinung grundlegend geändert hast? Eine geile Frage. Also 5 Jahre ist so Corona-Horizont ungefähr?
Ja, definitiv. Und zwar möchte ich dir auch gleich mit einem Widerspruch erklären wollen. Und zwar einerseits die Überzeugung zu haben, dass es schwierig ist, aus einem eigenen Wahrheitsbegriff, ohne die Toleranz, andere Meinungen wahrnehmen zu wollen und auch für sich mit einzubinden. Der richtige Weg ist auf der anderen Seite, aber die Nicht-Toleranz, und das ist das, was sich verändert hat, gegenüber Grundwerten, die darauf abzielen, Freiheit von anderen einzuschränken. Mhm. Da bin ich intoleranter geworden oder klarer, je nachdem. Also ich hätte früher sicherlich die ein oder andere Diskussion geführt und hätte versucht, Menschen von etwas zu überzeugen. Ich glaube, dass Überzeugung und die Kraft und das Engagement, dahingehend zu wirken oder wirken zu wollen, dann zielführend ist, wenn ein grundlegendes Verständnis für Zwischenmenschlichkeit, für Werte, für Respekt, für Gleichberechtigung vorhanden ist. Wenn das nicht vorhanden ist, dann habe ich mich an der Stelle verändert, dass ich sage, okay, ich gehe diesen Diskurs aus dem Weg, ich gehe Terrorismus aus dem Weg, und versuche ihn anders zu benennen. Ich gehe Fremdenfeindlichkeit oder Judenhass, da gehe ich anders mit um, weil ich sage, wenn jemand sich dahingehend outet, dann ist das nicht meines. Und gleichzeitig ist es aber so, dass aus tiefem Verständnis heraus keiner sich aus meiner Sicht anmaßen darf, eine Wahrheit zu haben, eine Interpretation zu haben, weil uns das am Ende des Tages auch ausmacht und auch als Gesellschaft bewegt. Mhm. Ich glaube, dass am Ende des Tages man es so verstehen kann, dass man einen Rahmen haben sollte, der alle schützt, meine Freiheit oder auch wo deine anfängt, einerseits. Mhm. Und in diesem Feld, in diesem Rahmen sollte es so sein, dass man in Austausch geht und Wahrheiten, auch Wahrheiten anderer, auch Priorisierungen anderer akzeptiert. Du hast gerade das Beispiel Bank und Konzern gebracht. Da schlagen zwei Seelen in meiner Brust und die eine Seele ist einfach die, die ich vorhin auch nannte, das persönliche Miteinander. Ganz, ganz viele tolle Menschen, wertebasierte Menschen, einfach Persönlichkeiten kennengelernt zu haben und jetzt auch mit denen in Kontakt zu sein. Mhm. Und das ist für mich aus meinem Job heraus, ich bin letztendlich ja immer nach außen gerichtet, auf Verbindung, auf Verbindlichkeit gerichtet, ist für mich ein großes Privileg. Die andere Seite, dass man große Unternehmen, Konzerne als Machtstrukturen, Hierarchiestrukturen wahrnimmt, das ist so, das ist auch ganz unterschiedlich geprägt. Die Frage, die ich mir nach über 25 Jahren meiner Tätigkeit immer noch nicht beantworten kann, ist, dass wenn Menschen, die auch negative Seiten wahrnehmen, am Ende trotzdem die Priorisierung, die sie für sich vollziehen, nämlich in einem Umfeld zu arbeiten, was mir, ich sage es mal plakativ, auch an der einen oder anderen Stelle wehtut, akzeptieren. Und ihnen diese Hoheit ihrer Priorisierung zu entziehen, ja, selbst wenn man das selbst als Motiv sehen würde, was man nicht teilt, ja, und sagen würde, du opferst Zeit mit Menschen, die du nicht willst, du opferst Zeit mit Strukturen, die du nicht willst, trotzdem die Demut zu haben und deren Priorisierung zu akzeptieren. Aus Gründen der Angst, aus Gründen der Bequemlichkeit, aus Gründen des Schutzes für sich und die Familie. Und deswegen ist auch hier der Blickwinkel einer, den man sicherlich in Bezug auf die einzelnen Facetten aufteilen kann und auch bewerten kann und auch soll. Aber es muss jeder für sich selbst beurteilen. Und deswegen ist für mich eine generelle Beschreibung, das ist Konzern, das ist Hierarchie, schwierig. Es ist am Endeffekt, sind es Menschen, die Dinge schön machen und genauso umgekehrt.
Also wenn ich die Frage beantworte, worüber ich vor 5 Jahren noch anders gedacht habe, dann geht das in eine ähnliche Richtung, aber es ist doch ein bisschen anders gelagert. Also ich habe vor 5 Jahren noch gedacht, dass ich bezüglich gewisser Dinge recht habe. Und ich habe tatsächlich in den letzten 5 Jahren extremen Abstand gewonnen von dem Recht haben wollen, von dem irgendwie darüber dann überzeugen wollen. Das sind genau die Dinge, über die du da auch gerade gesprochen hast. Weil einfach jeder seine subjektive Wahrheit hat. Ja, und auch die Menschen, die jetzt gerade im Osten gewählt haben, die haben auch ihre subjektive Wahrheit und jeder hat die Wirklichkeit, die er für sich selbst insgesamt sieht. Und auch wenn sich das dann in Form von Judenhass, in puncto Fremdenfeindlichkeit, wie auch immer ausdrückt, haben diese Menschen, die das fühlen, irgendeine Form von Geschichte. Und die Geschichte hat sie im Zweifel an den Punkt geführt, wahrscheinlich diverse Traumata und Ähnliches. Und wer bin ich denn zu werten, dass das in irgendeiner Form nicht wertvoll ist? Und ich sage nicht wertvoll für das, was dann gegebenenfalls mit diesem Hass passiert, weil das ist ja tatsächlich ziemlich grauenhaft, aber für die große Entwicklungsgeschichte, die wir alle gemeinsam auf diesem Planeten schreiben. Und ich glaube, dass wir eben gerade durch diese wachsende Polarisierung, gerade durch dieses wachsende nicht mehr verstehen können, was jemanden treibt, die und die Partei zu wählen und so weiter, uns in eine riesige Falle begeben, die gleichzeitig eine große Chance ist, weil wir irgendwann erkennen, okay, irgendwie haben wir einen gemeinsamen Nenner, der heißt Mensch, der heißt Miteinander, der heißt Gemeinschaft, der heißt irgendwie zusammen. Und die Wirklichkeit weist uns darauf hin, dass wir diesen Weg gerade finden müssen. Und den finden wir vielleicht auch erst über die Ablehnung voneinander. Und deswegen versuche ich mich einfach aus diesen Wertungen rauszuziehen, nicht mehr zu behaupten, dass ich mit irgendetwas Recht habe und mich sozusagen in das volle Verständnis, in die volle Gnade gegenüber dem anderen fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich bin okay, du bist okay, selbst wenn du Dinge vertrittst, für die ich überhaupt nicht stehe. Ich nehme da immer für mich Donald Trump, der mir so unendlich fremd ist, bezüglich dessen ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wie man sich als Mensch so gerieren kann, das ist nicht die Frage, aber wie man so Follower generieren kann, das ist für mich unverständlich, unglaublich. Aber scheinbar soll der mir irgendwas zeigen. Scheinbar soll ich irgendwas lernen. Und die Welt führt eher in meiner Wahrnehmung gerade in eine extreme Zuspitzung, in eine extreme Gewalt. Und vielleicht braucht die Welt diese Form von Implosion erstmal. Aber was ich da als richtig oder falsch empfinde, das interessiert ja keinen, ich sag's mal so. Ja, und ich will mich diesbezüglich eher so zurücknehmen und sagen, ich lasse die Dinge mal geschehen, was nicht heißt, dass ich kapituliere. Ja, ich gebe ja durchaus mein Bestes in diesen Alltag, in jeder Form, jeden Tag rein. Aber ich möchte den anderen halt nicht werten und schon gar nicht abwerten. Und deswegen bin ich, glaube ich, eher toleranter geworden. Also finde ich diese Sachen alle toll? Nee, tue ich nicht. Ich weiß nur, dass die Welt immer bipolar ist, gibt immer hell, es gibt immer dunkel. Und je mehr dunkel ich irgendwo sehe und je mehr Hass ich irgendwo sehe, desto mehr weiß ich, ist die Liebe an anderer Stelle irgendwo. Und deswegen kann ich diese ganzen Phänomene per se mittlerweile ganz gut nehmen. Also da, wo du vielleicht intoleranter geworden bist, bin ich gefühlt vielleicht toleranter geworden, beziehungsweise nehme die Dinge mit einer anderen, aus einer anderen Distanz für mich wahr.
Kann ich absolut verstehen. Wahrscheinlich ist es bei mir so, dass ich ein Stück weit auch gewisse Dinge nicht teilen will. Aber nicht, um sie nicht von dem anderen mitzubekommen, auch wenn ich sie für falsch halte, sondern weil ich durch die Abgrenzung, ich komme gleich dazu, zu einem Beispiel, eine Alternative schaffen will. Ich glaube, der Respekt ist auch dann gegeben, selbst wenn ich jemanden, der gewisse Ausprägungen hat in Bezug auf seine Meinung oder Taten, nicht inhaltlich als Person tolerieren kann für das, was er tut oder wie er sich gebärdet. Trotzdem gehe ich mit ihm in eine Interaktion. Ihm aber eine Alternative bieten zu können, ist für mich die Schlussfolgerung und nicht zu sagen, ich nehme das alles so hin. Weil ich glaube, dass, ob das politisch ist, ob das gesellschaftlich ist, für uns Alternativen geschaffen werden müssen, damit Menschen ihre eigene Priorisierung ergänzen können, das verändern können. Und das ist eine Aufgabe von Gesellschaft und Politik. Beispiel, auch vielleicht aus der eigenen Geschichte, mir natürlich immer Gedanken gemacht als gebürtiger Frankfurter, bei Eltern seinerzeit mal aus Kroatien, auf dem Weg nach Australien, wo du ja mal gelebt hast, in Frankfurt hängen geblieben. Und sicherlich dadurch auch mit diesem Thema ja immer schon ein Stück weit auch in Verbindung gewesen. Ein Heimatbegriff ist was zutiefst Individuelles. Ja? Mein Schwiegervater beispielsweise lebte 10 Jahre in Südamerika und fühlte sich als Brasilianer. Und als Deutschland damals 7-1 gewonnen hat, hat er noch irgendwie vorher gesagt, er wüsste nicht, für wen er hält. Dann habe ich ihm angedroht, ihn rauszuschmeißen, weil das geht gar nicht, im Halbfinale für Brasilien zu sein, wenn Deutschland spielt. Aber nur als Beispiel, ein Heimatgefühl zu entwickeln. Und jeder kann und soll ein ganz multiples Heimatgefühl haben. Und ich finde es wichtig und richtig, dass jemand das hat. Egal, wie er es definiert. Ob über einen Ort, über seine Familie, über Rituale oder was auch immer. Wenn wir aber eine Situation haben beispielsweise, dass wir Menschen haben, die diesen Heimatbegriff am Ende des Tages missbrauchen, um das daheim in Frage zu stellen, dann habe ich ein Problem. Dann biete ich das Wort daheim an und das Wort Heimat und sage, behalte deine Heimat. Aber in dem daheim, wo wir sind, haben wir Rechtsstaatlichkeit, haben wir Gleichberechtigung, sind wir liberal. Und das schützen wir, damit wir dich schützen können. Das heißt, die Alternative, etwas zu vermengen und es nicht auflösen zu können, muss man bieten und Menschen auch das Ventil zu geben. Und das ist meine Herangehensweise. Also die Intoleranz, in Anführungszeichen, bezieht sich darauf, nicht einfach hinzunehmen, sondern Alternativen anzubieten. Aber es gibt definitiv Punkte, an denen ich einfach sage, nein.
Das verstehe ich total gut. Und ich glaube, das ist eine gute Strategie, einen gesund zu halten. Bei mir, also ich habe mittlerweile für mich rausgefunden, dass wenn mich jemand ablehnt, werde ich immer diesem Menschen doch die Hand zur Verbindung hinstrecken. Und zwar gerne beliebig oft. Also mit anderen Worten, das Angebot, von dem du sprichst, ist immer meine persönliche Offenheit in irgendeiner Form zu dialogisieren. Lass uns mal darüber sprechen, was wir beide gerade fühlen. Und wenn du mich noch so doof findest, lass uns trotzdem mal darüber reden. Vielleicht warum und vielleicht hat das was mit dir zu tun, vielleicht hat das was mit mir zu tun, vielleicht hat es gerade irgendwie Tagesform, Gründe oder ähnliches. Aber dieses permanente in Verbindung bleiben wollen und dem anderen zu signalisieren, ich will mit dir in Verbindung sein, ich glaube, das ist die gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir auch gerade stehen, weil die Dämonisierung des anderen, die ist ja leicht. Ja? Also quasi, weiß ich nicht, ein AfD-Wähler ist doof. Ja? Und es ist einfach eine Verkürzung dessen, was diese Menschen auch an Schmerz und an Angst, du hast das gerade schon angesprochen, auch fühlen. Und die Frage, wie kann ich dir eigentlich deine Angst nehmen? Oder vielleicht hast du, lass uns mal sprechen, ja? Warum kommst du dazu, diese Partei zu wählen? Warum kommst du dafür dazu, diese Dinge zu vertreten, wie du sie tust? Diese Dialogisierung permanent anzubieten, die permanente Verbindung anzubieten, egal wie hart die Ablehnung von außen sein mag, das ist, glaube ich, etwas, das ein gesellschaftliches Gelingensrezept sein kann. Und da sind wir gerade nicht wirklich gut drin.
Also ein Miteinander und Respekt und Wertschätzung und Liebe in einer Gesellschaft, in jeglicher Form religiös, sozial, ist der Kitt, ist die Haftkraft. Das ist gar keine Frage. Das Beispiel, was du nanntest, Angebot immer aufrechterhalten, ja, aber zum Gebrauch und nicht zum Missbrauch. Weil das ist dann der Punkt am Ende des Tages, wenn man Dinge möchte und sich wünscht und der andere dieses Angebot missbraucht und für andere Interpretationen, für andere Taten, für andere Sichtweisen verwendet, um genau die Grundlage dieses Gebrauchs, ich sage es mal drastisch, zu vernichten. Und das ist auch unsere Aufgabe in der Gesellschaft. Ich glaube, da an der Stelle Haltung zu zeigen. Haltung ohne Handlung ist nur eine Meinung. Das heißt, wir müssen auch handeln. auf Menschen zugehen, miteinander. Ich glaube, dass Menschen Alternativen und Klarheiten als Angebot wünschen. Ja? Dass man also nicht jemandem sagt, das, was du machst, ist falsch, du bist falsch, bis zu einer gewissen Grenze, so wie ich aus meiner Sicht, so wie ich sie vorhin darstellte. Also auch immer die Hand offen halten in Verbindung mit einem Angebot. Hm. Um zu sagen, okay, ich hatte jetzt letztens eine etwas gelesen, da kam dann auch im Kontext ein Wording, dass ein AfD-Wähler, ich möchte es auch gar nicht werten, gesagt hat, ich möchte nicht als Nazi beschimpft werden, nur weil ich die AfD wähle. Dann kam dann die Gegenfrage, ja, aber in der AfD sind diese Gruppierungen, wie können Sie das tun, ohne sich damit in Verbindung zu bringen? Hier Angebote zu schaffen, zu sagen, pass auf, willst du eigentlich das oder willst du vielleicht was ganz anderes? Mhm. Ich glaube, das ist der Weg, das ist ein Miteinander, aber immer zum Gebrauch und nicht zum Missbrauch, weil ich am Ende des Tages glaube, dass wenn wir uns in Situationen begeben, gesellschaftlich, in denen wir auch jegliche Form von selektiver Wahrnehmung, ich möchte jetzt nicht sagen Fake, aber selektiver Wahrnehmung als Mehrheitsmeinung akzeptieren und oktroyieren lassen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem aus meiner Sicht, wenn politisch an Stellschrauben gefeilt wird, die Bagatellen sind und uns am Ende des Tages aber nicht weiterhelfen.
Ich weiß total, was du sagen willst. Und gleichzeitig habe ich für mich eben rausgefunden, auch nochmal zu den Learnings der letzten 5 Jahre, dass ein Gegeneinander oder ein Gegen etwas zu sein nichts bringt. Also dieses Konstante, und das ist ein Riesenunterschied. Ja? Ob ich tatsächlich für Demokratie und für Dialog bin und dementsprechend über das Thema Handlung immer wieder Demokratie und Dialog auch anbiete.
Ganz andere Kraft.
Und nicht gegen die AfD zu sein, das ist ein riesen Unterschied.
Absolut.
Und das ist für mich auch diese Totalitarismus-Falle, in die gerade unsere Politik reintappt. Wir dürfen diese ganzen Mindermeinungen oder Andersmeinungen nicht versuchen zu bekämpfen, sondern wir müssen mit ihnen dialogisieren. Und das darf, selbst wenn es von der anderen Seite versucht wird zu missbrauchen, irgendwann, früher oder später, wird diese kollaborative Kraft, diese Gemeinschaftskraft obsiegen. Das ist einfach für mich Glaubenssatz.
Da bin ich absolut bei dir, weil das, was ich aus deinen Worten lese, ist der positiven Energie, der konstruktiven Energie vertrauen und nicht der destruktiven.
Genau.
Und gegen etwas zu sein und im gleichen Atemzug gegen Menschen zu sein, gegen bestimmte Menschen zu sein, ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht sein darf.
Im
Grundsatz.
Es ist halt denkbequem und deswegen sprengen viele Leute da direkt drauf.
Ja, also mit Sicherheit. Trotzdem ist das so, dass wenn aus meiner Sicht, dass man sich nicht einfach hingeben darf. Also Haltung und Handlung auch für etwas zu sein und für etwas auch einzustehen. Und das aus meiner Sicht ist auch aus meiner Sicht sehr konstruktiv, ja, weil es nicht gegen jemanden geht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sehe zum Beispiel, dass in der jungen Generation gewisse, ich sag mal ganz neutral, Informationen, Sichtweisen, Realitäten nicht mehr vorhanden sind, bei denen ich mir wünschen würde, dass sie Bestandteil ihrer Priorisierung, ihres Denkmusters sind. Und wir heute in einer Zeit leben, in der sehr selektiv Information wahrgenommen wird und wir alle in der sogenannten informativen Bubble sind und durch irgendwelche technischen Dinge im Hintergrund auch nur mit ganz bestimmten Meinungen bespielt werden, dann vereinsamen wir da. Und wir vereinsamen auch in etwas, was aus meiner Sicht sehr dunkel sein kann.
Klar.
Das kann psychologisch depressiv gegen andere gerichtet sein. Und an der Stelle ein Gegenangebot zu schaffen, aber auch Dinge benennen zu können, ist für mich der Einweg oder der Weg, der für mich heute am zielführendsten ist.
Dazu muss ich erstmal erkennen, dass ich überhaupt in der Bubble bin, ja, dass ich generell vielleicht von außen gesteuert werden soll und so weiter, ohne jetzt Verschwörungstheoretiken, Theorien nach vorne ziehen zu wollen, aber die Offenheit für das andere ist für mich einfach weiterhin das Friedensgebot überhaupt. Ja.
Absolut.
Ich will dich mal fragen, um wieder auf das Thema Bank zurückzukommen, weil es mich eben auch sehr stark geprägt hat, weil es viele Leute da draußen immer noch beschäftigt. Viele Menschen sind von Banken abhängig. Gleichzeitig ist der Ruf der Banken insgesamt, wie er ist. Und die Frage an dich, wie sicher ist ein Job heute in einer Bank?
Keine Ahnung. Wie sicher ist heute ein Job bei VW? Wie sicher ist heute ein Job in der Werbeagentur? Das könnte ich dann, da müsste ich aber 1 Euro in Schweinchen schmeißen. Alles, jeder Job ist mehr oder minder sicher. Ich glaube, dass, und das hatte ich auch eingangs erwähnt, die Sichtweise auf Banken, auf Finanzdienstleistungen als Industrie sich einerseits verändert hat. Andererseits hat der Job sich verändert, teilweise zum Negativen, teilweise zum Positiven. Das muss man immer aus individueller Warte sehen. Ich teile nicht die Meinung, dass die Menschen, die dort sind, in irgendeiner Form in ein Raster zu pressen sind. Also für mich gibt es den Banker nicht. Mhm. Aber um auf deine Frage einzugehen, was sicherlich im Laufe der Zeit, ich gehe jetzt mal so dieses Thema an post-erste Finanzkrise, die Erwartungswertung, die Wünsche, die Ziele, die man früher mit Bank in Verbindung gebracht hat. Sicherer Job, du tust Gutes, indem du ein Sparbuch eröffnest oder eine Rentenversicherung verkaufst und du bist gesellschaftlich angesehen, weil jeder zweite Kassenwart im Golf- oder Tennisverein war ein Banker. Das hat sich verändert. Die Erwartungswerte haben sich verändert. Und diese Erwartungswerte sind was ganz Zentrales, weil sie bestimmen ja unser Tun. Wenn ich irgendwann losgehe und sage, ich bewerbe mich irgendwo, ich möchte irgendwas machen beruflich, dann verspreche ich mir etwas davon. Und da bin ich auch komplett liberal, dass ich sage, da soll auch jeder schauen, wo seine Neigung hingeht. Und diese Neigung ist mit nicht nur talentbezogen oder interessenbezogen. Ja? Die ist anreizbezogen, die ist opportunistisch. Und das, genauso wie du, die Toleranz, dass das so sein kann, ist natürlich so. Investmentbanking, ich glaube 80% der jungen Menschen, die sagen, ich möchte ins Investmentbanking, sehen den Anreiz, einen hohen Mehrwert finanziell für sich stiften zu können. Mhm. Wie breit dieses Gebiet ist und was für unterschiedliche Menschen dort arbeiten, das wissen die meisten gar nicht. Insofern eine generelle, alles in einen Topf zu werfen und entsprechend zu bewerten, das geht nicht aus meiner Sicht. Was Fakt ist, die Erwartungswerte haben sich verändert und es ist nach wie vor so, dass wir genauso wie mit anderen Industrien in Deutschland einzelne Geschäftsbereiche, einzelne Industrien benötigen, auch in vielen Industrien sehr stark sein wollen und stark sein müssen. Wenn wir auch gerade die europäischen Aufgaben sehen, wenn wir heute über fundamental wichtige Dinge wie Klima und Ausbildung, also Ausstattung der Schulen und reden, dann reden wir über eine Kapitalbasis, die zur Verfügung gestellt werden muss, um diese Dinge umzusetzen. Dann kommen wir ganz schnell in gesellschaftliche Netzwerke hinein. Natürlich sind Banken und Finanzdienstleister und der Staat und, die ja auch als Banken fungieren, Teil des Ganzen.
Wie guckst du denn auf diese brutalste Überschuldung, die überall einfach grassiert? Das ist jetzt eher eine volkswirtschaftliche, also betriebswirtschaftliche Frage, aber wenn ich mir die USA angucke mit ihrer brutalen Verschuldung, auch Deutschland angucke, die finanzielle Knappheit überall, wie bewertest du denn diese Faktoren im Gesamtkonzert, gerade auch vor dem Hintergrund des Gebots des gesamtgesellschaftlichen Friedens? Also ist das eine Entwicklung, die dir Sorgen macht?
Jede, also als Volkswirt, auch rein deskriptiv und retrospektiv, Überschuldung hatten wir schon, ich wollte schon sagen immer, natürlich mit steigendem Wert über die Jahre, ob das USA war, ob das Japan war. Deutschland hat sich da immer ein Stück weit rausgehalten, weil man einfach einen anderen Schuldenbegriff, einen anderen Geldbegriff mit der D-Mark, auch stabile D-Mark, die schwäbische Hausfrau hat dann ihr Geld zusammengehalten und so. Wir haben einen anderen Kontext hier zu Geld beispielsweise und damit auch zu Schulden, als beispielsweise die Amerikaner, die es gewohnt sind, von Kindesbeinen alles auf Pump zu kaufen. Mhm. Insofern haben ökonomische Unsicherheiten ein Potenzial für gesellschaftlichen Schaden. Ja, selbstverständlich haben sie diesen. Kann man den bewerten? Nein, weil am Ende des Tages sind auch diese Maßnahmen politische Entscheidungen. Finanzkrise hatte ich gerade vorhin erwähnt. eine AIG, die damals als Krisenunternehmen von USA aufgefangen wurde, stand im Gegensatz zu Lehman, die nicht aufgefangen wurden. Warum? Weil die Interessen der US-Politik bei AIG anders gelagert waren als bei Lehman. Also insofern hat das zu einem Schaden geführt, bei dem einen Unternehmen ja und bei den Mitarbeitern des einen Unternehmens, bei den anderen nicht. Und dann kommen wir dann zu der nächsten Frage oder zu der impliziten Frage, die wir momentan auch in Deutschland führen. Sollen wir Schulden machen für Wachstum? Sollen wir Schulden machen für Themen, die parteipolitisch als priorisiert gesehen werden? Da haben wir in der Koalition unterschiedliche Meinungen dazu. Und ich könnte beide Meinungen vertreten, bin aber eher bei einer Position, dass ich sage, wir haben ganz viel Einsparpotenzial an Ecken und Enden, die eher gehoben werden könnten und die sehr stark lobbygetrieben sind, bevor wir vielleicht unsere nächsten und übernächsten Generationen nochmal den Rucksack voller machen, weil das ist die Konsequenz aus Schulden.
Ja, also wir haben das weitergehende, auseinandergehende Schere. Ne? Es geht ja einfach, dass sich der Geldwert immer mehr individualisiert. Also mit anderen Worten, kleine Gruppen immer mehr Geld anhäufen und große Gruppen einfach diesbezüglich völlig außen vor bleiben. Und die Geschichte hat einfach gezeigt, dass es dann immer zu irgendeiner Form von Nivellierung kommt. Und die Frage ist nur, wie heftig wird sie sein und wann wird sie kommen? Und maße ich mir keine Prognose an, bin da insgesamt auch kein Experte. Nehme nur einfach wahr, dass die ganze Welt in puncto Geld hart aus den Fugen geraten ist oder im Augenblick gerade hart aus den Fugen gerät und ich eben nicht weiß, welche Form von Nivellierung sich wann wie vollziehen wird. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend werden.
Also vom Thema Schulden zum Thema Umverteilung oder Verteilungsungleichheit, absolut, Riesenproblem. Ja, weil am Ende des Tages ist ein Wohlfahrtsbegriff eine gesellschaftliche Definition.
Klar. Ja.
Und wenn diesen Wohlfahrtsbegriff nur wenige für sich in Anspruch nehmen können oder immer weniger, dann haben wir daraus aus diesem Zustand eine negative Konsequenz. Unsere Gesellschaften, und das ist sicherlich ein ganz großes Thema, was ist mit Familienballungszentren, was ist mit normalen Jobs in Anführungszeichen in Ballungszentren, die einfach so teilweise nicht mehr finanzierbar sind.
Klar,
oder das normale Leben nicht finanzierbar ist. Oder Rentner, die Zweit- und Drittjobs machen. Wir haben eine Unwucht und die ist aus meiner Sicht nicht einfach zu lösen, indem man sagt, ich mache jetzt Schulden und verteile von staatlicher Seite, sondern wir brauchen systemischen Wandel. Wir brauchen andere Anreize, die gesetzt werden. Weil am Ende des Tages, auch weil wir gerade bei Banken waren oder bei anderen Unternehmen, können wir auch bei VW sein, die ja immer als sakrosant galten, beispielsweise in Bezug auf ihre Mitarbeiter. Menschen wählen ganz häufig Anreize, um irgendetwas zu tun und folgen durch ihre Anreize dem Tun und nicht umgekehrt.
Klar.
Und an der Stelle sehe ich politisch ganz viel Potenzial und ganz viele Möglichkeiten. Und das ist eins unserer, das ist auch ein Thema, was mir Sorge macht. Ja, was mir wirklich Sorge macht. Und ich habe jetzt auch keine Lösung, wie man das verändert, aber die Umverteilung ist ein Thema.
Die Geschichte wird uns lehren. Jeder Podcast-Gast bringt sein eigenes Thema mit hier und du hast auch ein Thema mitgebracht, auf das ich gespannt bin.
Ich habe es mir ganz einfach gemacht, bevor ich dir, oder mit dem Thema, was ich dir mitbringe, bringe ich dir eine Lektüre mit von 30 Seiten.
Ach, wie schön.
Ja, das kannst du beim Wein dir mal zu Gemüte führen, wenn du möchtest. Weil ich wollte etwas mitbringen, was mich bewegt, was mich betrifft, was mich beeinflusst hat im Denken. Das ist ein ganz kleines Heftchen, Reklamheftchen vom Thomas Bauer. Das ist ein Prof in Münster. Und da geht es um den Begriff der Ambiguitätstoleranz, der Mehrdeutigkeit. Und der zeigt auf über unterschiedlichste Facetten wie Wirtschaft, wie Religion, wie Kunst, dass Ambiguitätsintoleranz, also die Intoleranz, Mehrdeutigkeit zu ertragen, das, was du für dich als Maxim so vorbildlich machst, dass das ins Ende führt, dass das zu nichts Gutes. Und das ist ein Thema, was mir auch am Herzen liegt. Wenn wir über Bank sprechen, wenn wir über Menschen, über Ansichten sprechen, diese Mehrdeutigkeit zu ertragen, das ist auch ein Prozess. Und aus diesem Lernen auch Lehren für sich zu ziehen, das ist etwas, was mir am Herzen liegt.
also für den geneigten Zuseher, die Zuseherin, Zuhörerin, Zuhörer, Thomas Bauer, die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Und tatsächlich greift das ja wunderbar auf für alle Themen, über die wir jetzt hier gerade insgesamt gesprochen haben. Und ich bin nicht E.T., ich kann das jetzt nicht so lesen, aber das ist ein Thema, das ich halt schon lange in Anführungszeichen beklage und jetzt, wie ich sie eben ausgeführt habe, generell auch begrüße, weil ich glaube, dass wir diese Form von Spiegel im Verlust der Mehrdeutigkeit in der Welt auch brauchen. Ja, weil wir einfach uns in eine Komfortzone reingelebt haben, alle miteinander, die das Böse halt hart verteufelt, dass jeder für sich das Gute irgendwie in Anspruch nimmt und dass wir darüber eine Korridorverengung vorgenommen haben im individuellen und kollektiven Denken, das uns tatsächlich ins Off führen wird. Und du bist Vater, ich bin Vater, wir haben alle eine Verpflichtung gegenüber der Welt, sie aufrechtzuerhalten. Die Natur wird sich selbst aufrechterhalten, da habe ich keine Bedenken. Aber wir Menschen brauchen hier eine Lebensgrundlage, wir brauchen vor allen Dingen auch eine soziale Qualität im Leben. Und die sind wir gerade dabei, hart zu zerstören über diese Vereindeutigung der Welt. Und ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich danke dir sehr herzlich. Und schließe noch die Frage an, wenn du jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft guckst, was wirst du in 10 Jahren machen? Und was wirst du in 10 Jahren dafür tun, dass die Welt weiterhin guten Bestand hat und die Menschen darin?
Das ist
bist du in 10 Jahren?
Schwere Last der Frage. 65.
65, okay. Also 3 Jahre älter.
Ich würde es mit einem Wort verändern wollen. Was werde ich in 10 Jahren oder was werde ich vermutlich in 10 Jahren tun? Ich würde gerne antworten, wie werde ich es in 10 Jahren tun? Weil für mich das Wie zentraler ist als das Was. Mhm. Wenn ich das Wie wählen würde, dann wäre ich ganz nah bei dem, wo ich heute bin. Mit Menschen zusammen sein zu dürfen, mir jeden Tag eigentlich neu einen Gedanken machen zu müssen im positiven Sinne. Also nicht auszutrocknen, sondern ein Umfeld zu haben, familiär mit dem tollsten Sohn der Welt, meiner Frau, sich gegenseitig zu inspirieren und weiterzudenken und miteinander ganz vieles zu erleben. Das wünsche ich mir. Was ich dann konkret tue, ob ich in der Form nach wie vor Unternehmens- und Personalberater bin, in welcher Branche ich bin, ist für mich fast sekundär. Ich habe die Gnade der Talentlosigkeit. Ich hatte ja erwähnt, dass auch ich neben Kelechi beim FSV Frankfurt Mannschaftskapitän meiner A-Jugend. Ja. Und es hat aber trotzdem, weil ich dann relativ schnell im Studium angefangen habe, nicht zum Profi gereicht. Insofern habe ich dann meinen Weg beschritten und bin irgendwie in meinem Leben, in meinem Lebenslauf zu einem Zustand gekommen, sehr menschenfokussiert, im Miteinander Dinge voranzutreiben, Sparringspartner zu sein, zu begleiten, mal 5 Jahre nichts voneinander zu hören, dann wieder sich auszutauschen. Also eigentlich eine Art professioneller Wegbegleiter. Mhm. Und wenn ich das weiter sein dürfte, wäre das super. Ja? In welcher Form auch immer. Ich könnte mir auch vorstellen, ich bin in der Gastronomie groß geworden, meine Eltern hatten ein Restaurant. Hey, ja, das ist genau das. Du bist im Miteinander, du bist im Austausch, du lernst Menschen in unterschiedlichsten Situationen kennen. Das ist für mich nicht weit entfernt. Also das Wie nehme ich und das Was weiß ich nicht.
Also die Wahrnehmung der Talentlosigkeit, die möchte ich dir jetzt an dieser Stelle nehmen. Ich nehme dich als Mann vieler Talente, war vor allen Dingen gerade im Sozialen. Und das ist doch mal das, was ich zu Anfang sagte, dieses Talent in einem, ich sag's mal so, relativ unsozialen Umfeld, weil das Bankenumfeld ist einfach eins, aufgrund seiner Anreizstrukturen, das generell sehr egobewusste Menschen anzieht, einfach aufgrund auch des Geldes, das man da insgesamt verdienen kann, aufgrund der Anreizstrukturen, die sind, wie sie sind, bist du ein großartiger Verbinder der Menschen in einer Umwelt, die Verbindung nicht unbedingt wahrscheinlicher macht. Es gibt ja Umwelten, die Verbindung wahrscheinlich sein lassen und Umwelten, die Verbindung nicht so ganz wahrscheinlich sein lassen. Und die Bankenwelt ist keine, die Verbindung großartig wahrscheinlich macht. Ich ganz bewusst, aufgrund der Anreizstruktur und aufgrund der Tatsache, was Geld generell mit Menschen macht. Es gehört nämlich entweder dir oder es gehört mir. Es gehört nicht uns. Es ist dann sozusagen der ultimative Ego-Treiber, Geld, und in Banken dreht sich alles um das Thema Geld, ob ich es leihe, ob ich es vermehren will, wie auch immer, das zieht diese Menschen an und das ist auch völlig wertfrei. Ja? Und das ist auch nochmal was es zu bedenken gilt. Das Thema Ego ist in unserem ganzen Kontext immer als etwas, was generell vermieden werden soll und so weiter. Das stimmt nicht. Ja, wir brauchen gute Egos, wir brauchen starke Egos, wir brauchen Egos, die eben mit Haltung und Handlung die Welt insgesamt prägen. Und du bist jemand, der diese Verbindung immer wieder schaffen kann. Und das ist ein großes Talent von dir.
Die Verbindung mit dem Versuch, vielen Dank, Christian, das von dir zu hören, weiß ich mehr als zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Ja. Und ich glaube, diese Verbindung zu schaffen, ist einfach, begründet sich bei allen Menschen daraus, dass man einfach die Facetten ein Stück weit auseinanderdehnt, dass man also die Farbe auf so einem Luftballon, wie man gemalt hat, auseinanderzieht und merkt, wie breit diese ist und wie viele verschiedene Schimmer dann auch vorhanden sind. Geld verdirbt den Charakter in Anführungszeichen, oder Geld bestimmt mein Handeln und Geld bestimmt dann den Charakter, weil ich damit zu tun habe, ist die Frage, ob es Mittel zum Zweck ist oder Selbstzweck. Mittel zum Zweck als Handelsgut, ja. Als Selbstzweck kommt sehr stark auf die Person an. Die Person, die genauso wie im Kloster als Uniform, die genauso wie bei der Bundeswehr als Uniform und als Krankenschwester in Uniform nach außen einen Kodex erfüllt, / erfüllen muss, um sich zu schützen. Das könnte man zu Recht sagen, warum muss ich eine Umwelt schaffen, wo Menschen sich schützen müssen? Ja? Aber das ist sicherlich erstmal sehr häufig der Fall. Wenn du aber dann diesen Luftballon dehnst, dann tun sich ganz viele tolle Farben auf. Mhm. Nicht bei jedem, aber bei ganz vielen. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel, Corona. Mhm. Corona war für mich an einer Stelle massiv überraschend. Ich bin jemand, der, wie du weißt, sich gerne austauscht und gerne sich mit dir austauscht, insbesondere und auch da auch eine gewisse Dauer mit einbringt. Was mich bei Corona überrascht hat, wie persönlich die Gespräche in einem sehr kurzen Zeitraum wurden. Menschen waren nicht mehr in einem Turm gefangen, telefonierten von zu Hause, entschuldigten sich dann teilweise für Kindergeschrei. Ich fand es super, ich kannte das ja auch. Mhm. Und wie losgelöst sie waren. Und deswegen, es ist vorhanden. Präjudiz ist schwierig, Industrien zu präjudizieren ist schwierig. Ich liebe die Menschen, mit denen ich zu tun habe, in ganz, ganz vielen Fällen, respektiere sie und schätze sie und nehme sie auch gar nicht. Wir haben ja auch teilweise andere Industrien, für die wir tätig sind, aber ich nehme sie nicht unterschiedlich wahr, weil ich sie auf der menschlichen, auf der subjektiven Ebene wahrnehme. Und insofern...
Menschen sind immer Menschen. Menschen sind Menschen. Und ich glaube, dass die Natur uns einfach immer wieder dahin führen wird, Mensch zu sein. Das hast du ja gerade beschrieben. Ja, Corona kam aus der Natur, ja, also irgendein natürliches Phänomen. Und plötzlich wird der Mensch wieder zum Menschen. Ja, und konditioniert sich so ein bisschen weg von seinem Arbeitsavatar, sondern wird plötzlich Mensch und teilt sich mit. Ja. Und diese Form von Wake-up-Call aus der Natur werden wir noch vielfach bekommen. Ja, und wir haben es gerade gemerkt, die ganzen Naturkatastrophen schweißen Menschen immer zusammen. So grauenhaft sie dann immer wieder sind im Einzelfall, so großartig ist es für das Gemeinschaftsgefühl. Und daran weiter zu wirken, ist, glaube ich, einfach ein großes Mandat.
Definitiv.
Ein gutes Mandat.
Das ist, ob gewollt oder nicht, es sind ja Impulse. Das sind natürliche oder Impulse der Natur, die uns zwingen. Aber genauso können wir als Impuls auch Anreize setzen, müssen Anreize setzen für Themen, die wichtig sind, die relevant sind, genau, die uns für unser Verhalten Alternativen bieten. Das ist Aufgabe.
Ja. Und deswegen brauchen wir Systeme, die generell diese großen Kontexte in die Anreizsysteme mit aufnehmen versus den Anreiz nur für das Individuum so zu strecken, dass es nur dem Individuum dient, sprich Geld. Und deswegen gilt es tatsächlich, den großen Systemumbau in den Blick zu nehmen und gemeinsam zu gestalten, aus der Haltung und der Handlung dann heraus. Ja. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dieses Büchlein.
Sehr gerne.
Dass ich auch fressen werde, weil es ist tatsächlich genau mein Thema. Lass uns beide weiterhin daran arbeiten, dass die Vereindeutigung der Welt zumindest verlangsamt wird, wenn nicht sogar aufgehalten wird. Durch uns beide wird sie hoffentlich aufgehalten.
Ich bedanke mich bei dir. Großartig. Vielen Dank, lieber Christian, über die ganzen Jahre und heute. Ich habe nichts anderes erwartet als einen schönen Tag.
Danke für dein Geleit. Ja. Ich hätte es ohne dich so nicht hingekriegt. Vielen Dank.
Schon vorbei, ne?
Was? Ja, schon vorbei. Die Zeit ist schon längst vorbei. Zeit ist längst
um.
Ja, klar. Ein Forecast ganz anderer Couleur als die wir bislang hatten, ne? Ja, das ist tatsächlich großartig, ja. Sehr schön, vielen Dank.
Nein, das hat mich damals auch, der Islam hatte mal irgendwie so viele Interpretationen, dass man sich fast gar nicht darauf einigen konnte, was ist überhaupt die Klammer.
Ja, ja, klar.
Und heute haben wir es durch die mangelnde Mehrdeutigkeit reduziert, dass
auf Islamismus.
Auf Islamismus.
Ja. Verrückt, ja.
Das ist also ganz, ganz plakatives Beispiel. Und,
katastrophal.
Der macht es nicht, macht einfach Religion und Wirtschaft und Kunst. Was bedeutet das eine, was bedeutet das andere? Mhm. Und insofern. Da habe ich mal irgendwann, hat mir die Christina mal geschenkt.
Cool.
Weil irgendein Artikel war, irgendwo in der Zeitung. Und seitdem verschenke ich das lieben Freunden.
Menschen. Was bedeutet das alles?
Ich sehe schon, ihr seid eigentlich auch noch gar nicht fertig.
Also wir hätten uns auch, wir haben uns früher häufiger mal im Walden getroffen, so im Café in Frankfurt.
Ja.
Da haben wir uns auch über nichts anderes unterhalten. Vielleicht kam von dir damals in der Phase die eine oder andere Person, die du noch mal ein bisschen näher reflektiert hast.
Ja, vor allen Dingen habe ich darin ja auch mich reflektiert und meine Unfähigkeit, mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Also damals, ja, sehr klar. Ich war ja damals Opfer. Ich habe mich damals als Opfer gefühlt, ich habe mich damals als Opfer geriert. Und du hast mir immer die Perspektive mitgegeben des Gestaltenkönnens. Ja, also, und das war immer sehr wichtig, tatsächlich. Ach, ja.
Toll.
Ich habe es erst viel später gelernt.
Ich glaube, dass du also nicht nur retrospektiv nicht Opfer warst, sondern du warst damals du hast dich gehäutet. Hm. Und das war ein Häutungsschmerz.
Genau.
Aber es war nicht ein Opfer, was irgendwo ist, wo es nicht sein will, sondern es war ein Prozess.
Das stimmt.
Du warst mitten im Prozess und diese Reibung hat dir wehgetan.
Das stimmt.
Und nichts anderes, als das irgendwie aufzunehmen und mit dir zu teilen. Ja? Und irgendwann hast du dich halt gehäutet.
Genau.
Ja?
Und dann, ich liebe dieses Häutungsbild, das großartig.
Das war bei ihm so damals. Ja? Und er stellt es für sich negativer dar. Er hatte damals eine große Kraft dahinter. Ja? Es war nicht so, dass er passiv, weil Opfer hat ja was Passives und was über sich ergehen lassen.
Nee, das stimmt.
Er hat sich ja dagegen zutiefst gewehrt. Ja? Und dass du dich dann vielleicht gegen dich selbst und deine, keine Ahnung, Welt auch ein bisschen gewehrt hast, das ist immer implizit. Aber du warst kein Opfer.
Es war auf jeden Fall ein echtes Wachstum. Also ich bin tatsächlich aus meiner Haut gewachsen, einfach weil die Haut wurde zu eng und mein Körper, mein Wesen wurde zu groß. Und dann hat es halt buff gemacht irgendwann.